Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. Schwierig. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, wenn mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen.
Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und darüber hinaus, herzlich willkommen zurück zu Marketing, dem Podcast über Markenmenschen und andere Merkwürdigkeiten. Bei Merkwürdigkeiten muss ich immer einen rheinischen Singen sagen, merkst du, ne? Das ist ganz schwierig.
Ich kenne das.
Ja, wir haben ja mal gesagt bekommen, ihr müsst das sein lassen. Es ist ganz schwer, das ist so drin. Also wir und der, die das, wir sind Stefanie Ferch und Viviane Wildes-Gibitzki, eure Hostinen. Und wir reden über lustige Sachen. Nicht wahr?
So kann man es zusammenfassen, würde ich mal auch mal behaupten. Das sagt man uns zumindest nach, so würde ich es mal sagen. Wahrscheinlich soll ich mal wieder so einen kurzen Schwenk geben, ne, aus der Grabbelkiste.
Die Grabbelkiste? Also beim Woolworth heißt das eigentlich Woolworth oder Woolworth? Also bei uns am Niederrhein, da wo ich herkomme, da heißt das Woolworth.
Gut, man kann es sich auch leicht machen, ne, an der Stelle.
Also, sag mal, was es bei Woolworth am Wühltisch gibt heute bei uns.
Sehr gerne. Es gibt eine neue internationale Kampagne einer Dating-Plattform. Sie ist besonders. Mehr dazu gleich. Dann gibt es ja aktuell nahezu täglich, insbesondere heute Nacht, gab es eine relevante News rund um Joe Biden und Donald Trump. Da machen wir mal so einen kleinen Recap der Woche. Und dann kam es leider für alle Journalisten gab es auch eine weitere News, nämlich das Video an Relevanz gewinnt im Nachrichtensektor. Und wie kommen um Gottes Willen die Medienhäuser jetzt mit einer weiteren Herausforderung klar? Und dann gab es noch einen sehr weirden Post von der Schlagersängerin Vanessa Mai, über den wir sprechen wollen, weil der uns wirklich sehr viel beschäftigt hat die letzte Woche. Also auch hier sieht man wieder, ist alles und für jeden was dabei.
Richtig. Es ist wirklich wie immer ganz schön bunt und wir fangen an mit ein bisschen Marketing. Ja, mit einer lustigen Kampagne, nämlich von der Plattform Dua.com. Dua.com sagt über sich selber, Dua.com ist die weltweit größte und einzige Dating-App für Singles, die nach einer Beziehung und einem Partner suchen, der ihre Herkunft und Werte teilt. Wenn du jemanden suchst, mit dem du gemeinsam lachen und über kulturelle Gemeinsamkeiten plaudern kannst, bist du hier genau richtig. Das sagt diese Plattform über sich selber und die Plakatkampagne sieht wie folgt aus. Man hat ein großes weißes Blatt Papier, wie das halt so ist mit diesen Plakaten, die überall rumhängen. I only date steht da, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann rechts neben dem I only date ist wie in so einem Auswahlmenü. Ne? Wie wenn man an seinem Smartphone einen Wecker stellt, kann man ja wie an so einem Rädchen drehen. Und genau dieselbe Funktion hat man da. Aber da steht dann halt eben untereinander gelistet Albanians, Ukrainians, Germans, Muslim guys, spiritual people, Christians, anyone. So, das wurde dann so gedruckt und die Gemüter haben sich latent erhitzt. Das war aber auch, muss ich sagen, die Einladung zum Shitstorm in besonders groß gedruckter Form.
Kann man
so. Aber obwohl ich die Kampagne, da muss ich mal unterscheiden, ich fand die inhaltlich gut.
Ja.
Ich fand sie nur nicht gut gemacht. Vielleicht, also das war ja auch kein Unfall oder so. Die Leute, die da Marketing machen, die sind sich höchstwahrscheinlich sehr darüber bewusst, wie das wirken kann. Das Feedback war zur Kampagne, wie kann man denn, also natürlich war wieder rassistisch und alles mit dabei, aber auf sowas Profanes will ich überhaupt nicht eingehen, weil das als Rassismus zu bezeichnen, das, also weiß ich nicht, das stuft tatsächlich einen Rassismus wieder runter. Aber es war so, wie kann man denn noch mehr Bubbles schaffen, noch mehr die Leute voneinander abgrenzen, spalten, dies, das und so weiter. Jetzt, wie war denn deine Empfindung dazu? Weil ich habe da eine sehr spezielle Empfindung zu, aber die sage ich gleich erst.
Vielleicht teilen wir die. Also ich finde ja immer per se es wichtig oder super spannend zu unterscheiden in, wie wirkt die Kampagne auf mich, ohne dass ich den Text lese. Ne? Also was ist meine erste Assoziation mit der Kampagne? Finde ich die gut, finde ich die schlecht, was fällt mir auf? Und dann lese ich erst den Text darüber. Das kann ich übrigens auch mal grundsätzlich empfehlen, weil dann merkt man erstmal, wie krass man natürlich auch beeinflusst ist durch das, was man dann liest und sich danach vielleicht denkt, oh, ups, ich fand die ja eigentlich ganz gut. So, das zum einen. Zum anderen, ich verstehe natürlich die Kritik. Nichtsdestotrotz, als ich die Kampagne erstmal so gesehen habe, dachte ich mir, okay, also jeder von uns, wir zwei haben jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gedatet, aber die anderen Leute da draußen, die vielleicht noch daten, ja, soll es ja geben. Man hat ja trotzdem im Kopf, ne, es gibt ja diese Frage, wie ist denn so, wie soll er denn sein? So, wie soll sie denn sein? Und dann sagt man natürlich in der Regel nicht, ja, sie soll jetzt, er soll ein Christ sein und was weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz kann man ja schon sagen, ich hätte gerne jemanden, der meine Werte teilt. Ich hätte gerne jemanden, der auch aus Deutschland kommt, weil ich möchte halt nicht, keine Ahnung, eine Fernbeziehung führen in ein anderes Land. Das ist jetzt ja nichts Abstruses. Also ich will damit sagen, ich weiß, ich hätte es jetzt auf den ersten Blick gar nicht so hart gesehen, wie das in diesem Post besprochen wurde. Weißt du, was ich meine? Weil eigentlich ist es ja nur, man hat eine Idee, die man gerne daten möchte und das bemisst sich an diversen Kriterien. So, und das bemisst sich halt an Kriterien, an äußerlichen Merkmalen, an innerlichen Merkmalen. So, und genauso könnte da ja stehen, I only date, keine Ahnung, guys with dark hair.
So. Oder vegans.
Ja, vegans, genau. So, und das war so meine erste Assoziation, als ich das noch nicht gelesen habe. Wie gesagt, ich verstehe, wo die Kritik herkommt. Nichtsdestotrotz, wenn ich die Kampagne mir einfach so angesehen hätte oder sie angesehen habe, hätte ich es jetzt gar nicht so in die Richtung gedacht. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß es absolut und ich glaube, diese Kampagne ist zu 100% ehrlich und entspricht 100% der Art und Weise, wie Leute an das Thema Dating rangehen. Und der Überzeugung bin ich einfach, weil, also ne, man spricht ja mit seinen Bekannten, Bekanntinnen, Freunden und so weiter, die genaue Vorstellungen davon haben, wie jemand sein soll. Und gerade wenn du auch mit Leuten aus anderen Kulturkreisen oder mit einer anderen Glaubensrichtung befreundet bist und die teilweise sehr, sagen wir mal, streng oder konservativ erzogen wurden oder die ihr in ihrem Glauben noch sehr stark verankert sind und das Leben, dann ist es schon so in der Familie und im alltäglichen Leben inhärent, dass es absolut klar ist, dass jemand aus dem eigenen Kultur- und Glaubenskreis gedatet wird und sonst niemand anderes.
Ja, vor allen Dingen, ich finde, diese Kritik, die sieht eine Sache nicht. Auf diesem Plakat, ne, wie eben schon beschrieben, steht dann, I only date Russians, Albanians, Ukrainians, Germans, Muslim guys, spiritual people, Christians. Und dann steht da drunter
Anyone.
Ja. So. Heißt, ne, das ist ja nicht so, dass man da jetzt nicht sagen könnte, ist mir völlig Wumpe, ob derjenige Muslim ist, Christ, keine Ahnung, brünett, blond, egal, ne? So, sondern man kann ja auch sagen, ist mir Jacke wie Hose, so, mir geht's um andere Dinge. Und ich mag's halt einfach nicht. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass so Kampagnen ein bisschen auch instrumentalisiert werden, damit man bei LinkedIn drüber sprechen kann. Und das mag ich halt nicht so gerne, weil wenn du oder ich jetzt da drunter posten würden, boah, so haben wir die Kampagne gar nicht verstanden, ne? Also wir hätten das irgendwie ganz anders gesehen, dann du weißt, was passieren würde, ne? So, ich begebe mich da mittlerweile nicht mehr rein und das finde ich dann halt auch schwierig, weil das eine Extrem, was ich jetzt hier noch nicht mal als Extrem bezeichnen würde, mit einem anderen Extrem zu bekämpfen, weiß ich nicht.
Und wie es Heidi Klum schon gesagt wurde, als sie dann nach ihrem dann damals Neuehemann Tom Kaulitz gefragt wurde in irgendeiner Talkshow. Ich weiß nicht mehr, ob es einer der Jimmys, also Jimmy Fallon oder Jimmy Kimmel war oder Ellen DeGeneres. Einer von den dreien war es. Auf jeden Fall saß sie da und wurde gefragt, aber warum soll es jetzt mit dem für immer sein? Sie hatte ja schon davor zwei andere Ehemänner und dann dazwischendurch den Vito Schnabel und ja, immer fleißig gedatet und verheiratet und diverse Kinder. Und dann sagt sie auf die Frage als Antwort, ja, endlich kann ich wieder Deutsch sprechen. Mit jemandem. Und ich finde, da war so viel, wenn man mal mit jemandem zusammen war, der nicht nativ Deutsch spricht. Oder umgekehrt, ich spreche nicht nativ, seine Sprache. Ja. Sprache ist ja so verbindend. Und wenn du die ganze Zeit im Kopf nach Wörtern suchen musst und immer übersetzen musst, da geht ja super viel verloren zwischendurch. Also ich glaube, dass es Paare gibt, die das ganz toll hinbekommen. Da habe ich riesen Respekt vor. Aber ich merke immer, wenn ich in einer anderen Sprache unterwegs bin, also zum Beispiel Workshops auf Englisch gebe oder auch nur mit Native Speakern irgendwie da unterwegs bin, dann entferne ich mich von mir selber. Also dann, das ist für mich...
Ich wollte es gerade sagen, da geht Charakterflöten. Das ist ganz spannend, finde ich, ne? Weil ich finde, was total, also bei mir als allererstes Flöten geht, kommt ein bisschen natürlich auch aufs Umfeld an, ne? Wenn man jetzt schon mit dem seit 3 Jahren irgendwie in einem Team rumhängt, dann kriegt man es irgendwann auch hin. Aber Humor geht ganz schnell flöten in einer anderen Sprache. Und wenn man halt jemand ist, ich würde uns beide jetzt schon als latent humorvoll bezeichnen, dann finde ich das ganz schwierig. Genau. Dann geht so wirklich ein elementarer Charakterpunkt verloren dadurch. Deswegen, ja, ich weiß genau, was du meinst.
Und deswegen finde ich, also diese Aussage von Heidi, die wahrscheinlich gar nicht immer so intentional war, aber gesagt hat, ja, endlich kann ich wieder Deutsch sprechen, aber da steckt halt super viel drin. Und ich finde, das entspricht dieser Kampagne auch, weil Sprache ist sowas Gemeinsames und diese ganzen Kleinigkeiten und Feinheiten, Wortwitz und auch so viel Charakter, der in der Sprache liegt, der geht einfach verloren, wenn du es nicht kannst.
Ja.
Deswegen, ich finde die Kampagne nicht schlimm und nicht schlecht. Aber sie ist natürlich gefundenes Fressen.
Genau, sie ist gefundenes Fressen und ich glaube, das, was den Leuten dahinter nicht gefällt, ist ja gar nicht die Kampagne, sondern dass Menschen so denken. Also diese Kampagne, die nutzt ja eigentlich nur das, wie der Mensch eh denkt, ne, und übersetzt das in eine technische Funktion. So würde ich es mal bezeichnen. Und Menschen neigen dazu, dann den Boten zu hängen. Das heißt, denjenigen, der es offensichtlich macht, nach vorne zu stellen und zu bashen. Dabei ist das der Mensch, der das Problem an der Stelle ist, wenn man es so bezeichnen möchte.
Die hätten da auch vielleicht noch Raucher reinschreiben können. Weißt du, ich date nur Raucher oder nur Nichtraucher. Ich käme zum Beispiel nie auf den Gedanken, also ich war, das ist ja der Fun Fact, ne? Bevor ich meinen Ehemann kennengelernt habe, habe ich nur Typen gedatet.
Warst du Hardcore-Raucher?
Nein, da habe ich nur Typen gedatet, die geraucht haben und einen Bart hatten. Also das sind
Raucher ganz schlimm.
Ja, die haben alle geraucht, also mal geraucht oder immer geraucht oder gekifft meinetwegen auch und Bart haben. Mittlerweile sind es so 2x von mir. Ich will keinen Raucher mehr, nie wieder. Und ich will nie wieder selber, kennst du das, wenn man mit einem Raucher geknutscht hat früher und mit einem Bartträger geknutscht hat und dann selber so einen roten Mund bekam, um den Mund herum so Pickel, weil die Barthaare die ganze Zeit gepiekst haben, will ich auch nicht mehr.
Bei mir hat das mit einem Namen zu tun. Ich kann einen bestimmten Namen nicht ertragen. Weil immer, wenn ich irgendwen kennengelernt habe und so, wie heißt du? Cool, okay, tschüss, muss ganz dringend raus.
Es gibt auch so ein Parfum, das ich nicht mehr riechen kann. Weil das früher als so, was war das denn, weil das die Kerle alle getragen haben, als ich so 17 war, wie so Hugo.
Abercrombie.
Nee, nicht Abercrombie. Hugo irgendwas. wenn ich...
Hier dieses günstig Parfum von Hugo Boss.
Ja, wenn ich das rieche, ekelhafter.
Das ist irgendwas mit, wie heißt das? Irgendwas mit Sonne, Sun, irgendwas. Das riecht nämlich so ein bisschen wie so eine schlechte Sonnenmilch.
Nee, das war Jill Sander, glaube ich, was du meinst. Ja. Naja, aber es gibt halt, wie gesagt, es gibt so Eigenschaften in Männern oder Tätigkeiten, Düfte, Gerüche. Da tritt bei mir im Gehirn sofort so eine Lawine an Erinnerungen und Abtörnern los.
Antipathien. Ja.
Beim Aussehen, habe ich das beim Aussehen sonst noch? Nee, eigentlich nicht. Ich finde aber irgendwie zum Beispiel Männer mit so großen gestretchten Ohrlöchern komisch. Ich habe dann immer Angst, dass die stinken, die Ohrlöcher.
Das ist ekelhaft.
Ja, aber ich würde auch niemanden daten, der mich vielleicht zwingen würde, irgendwie mein Gesicht zu verschleiern oder mein, weißt du, so. Geht nicht, will ich nicht.
Also deswegen meine ich ja, es ist eigentlich eher, dass die Personen, die jetzt diese Kampagne kritisieren, eher eigentlich die Menschen dahinter kritisieren und das Denken. Und das ist ihnen, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst, weil das Unternehmen, kann man, wie gesagt, man kann das jetzt finden, wie man möchte, aber hat ja einfach, war so smart, ein Verhalten, das es eh nativ gibt, in eine technische Funktion zu übersetzen, das ist ehrlich gesagt ziemlich intelligent.
Ja, total. Das ist super intelligent. Aber wie gesagt, es
intelligent.
Es zeigt halt nur auf, wie Menschen höchstwahrscheinlich wirklich denken und es passt aber nicht zu diesem Narrativ, was vorherrscht im Moment, in einer kleinen, aber sehr lauten Bubble. So, da darfst halt nicht zu ehrlich sein, damit tust du dir keinen Gefallen.
Das Einzige, was ich mich gefragt habe, ich glaube, irgendwer hat es auch darunter geschrieben, wenn ich jetzt eine Kreuzung dieser Eigenschaften haben möchte. Was denn
da? Haben die das technisch gelöst?
Wie haben die das technisch gelöst? Das heißt, ich kann nicht mit einem Deutschen daten, der aber auch spirituell ist.
Und vegan und Raucher. Ja, vielleicht kann man so mehrere Boxen anticken. Man müsste sich dafür diese App mal runterladen.
Gut, das machen wir mal danach, ne?
Nee, das machen wir gar nicht, weil wir doch gar nicht recherchieren.
Stimmt, hast recht.
Wir lassen es jetzt einfach so im Raum stehen.
Ja, wir lassen das so im Raum stehen und wir verlinken das, dann kann sich das ja jeder auch selbst runterladen und mal da auswählen.
Schade, ne? Dass Podcasts wirklich so eine Einbahnstraße sind in Interaktion. Mich würde halt mal total interessieren, was unsere Zuhörenden denn so denken zu so einer Sache. Vielleicht könnt ihr mal irgendwie auf unserem Instagram kommentieren unter dem Post oder so, wie ihr zu solchen Sachen steht.
Ja, und also man kann ja übrigens so ein Umfrage-Feature machen, das nutzen aber irgendwie zumindest bei uns nicht ganz so viele. Ich habe gehört, bei Kaulitz und Kaulitz ist das ein bisschen anders. Aber das gebe ich dir recht. Das ist schade, dass man da irgendwie dann an der Stelle nicht so viel Feedback bekommt, obwohl es uns interessieren würde. Aber gut, wir verlinken es. Viel Spaß bei Meinung bilden, so würde ich es mal formulieren.
Genau,
ne?
Maus. Jetzt machen wir nächstes Thema.
Ja, Maus. Wie finde ich die Brücke? Also, es ist ja letzte Woche in den USA wieder viel passiert. Ja, es waren wieder 3 Trilliarden Aussetzer dabei. Ich glaube, es war so, ich muss mich kurz, genau, mein Favorite war eigentlich, ist eigentlich nicht lustig, aber ich muss trotzdem lachen, um irgendwie damit zurechtzukommen, als er gesagt hat,
wir reden jetzt über Joe Biden.
Genau, wir reden über Joe Biden. And now I present the Ukraine President Putin und geht. Und das hatte sehr was von Dinner for One. Ich hatte da direkt diese Assoziation, dass jemand noch so anstößt und dann sagt, President Putin. Und alle gucken so ganz irritiert und betroffen. Und ich weiß, es ist eigentlich nicht lustig, aber ich musste wirklich so herzhaft lachen, weil es so eine ganz krasse Komik hat.
Ja.
Und es gab ja noch so ein paar, ne? Also ich glaube, Kamala Harris war plötzlich auch Donald Trump oder Vize.
President Trump
oder so. Genau, President Trump. Also es waren einige Klopper dabei, muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn das, wie gesagt, eigentlich gar nicht mal so witzig ist. Und dann kam es ja diese Nacht, wir sprechen jetzt ja an einem Sonntag miteinander, kam es zu einem Attentat auf Donald Trump. Und zwar in Pennsylvania hat er gesprochen auf einer Veranstaltung. Und ja, da flog ihm eine Patrone ums Ohr, wortwörtlich gesagt. Und der Attentäter ist dabei gestorben, weil er danach vom Secret Service erschossen wurde. Ja, das heißt, es sind wieder viele, viele Dinge passiert. Also man weiß irgendwie, gefühlt ist das gerade the hottest shit.
Ja, es ist wirklich viel los. Also dieser Präsidentschaftswahlkampf oder seine Vorboten und alles, was darum passiert, ist wirklich also super spannend zu verfolgen. Zum einen natürlich die Tragik um den amtierenden Präsidenten Joe Biden, der irgendwie offensichtlich
dement ist.
Ja, dement weiß ich jetzt nicht, aber es muss irgendetwas Pathologisches oder Chronisches sein. Also der Mann hat so viele Aussetzer, das kann man mit müde oder gestresst oder was auch immer oder einfach eine Alterserscheinung gar nicht mehr entschuldigen. Das ist so krass, dass mir auch absolut schleierhaft wird, warum der so vehement darauf besteht oder auch die Demokraten so vehement darauf bestehen, ihn weiterhin kandidieren zu lassen, anstatt zu sagen, nee, Freunde, das ist es nicht. Geht so nicht mehr. Aber das wird mit Sicherheit strategische oder auch taktische Gründe haben. Jetzt haben wir ja aber quasi würde ich mal behaupten, blank paper. Die Karten werden jetzt gerade komplett neu gemischt nach diesem Attentat auf Donald Trump. Und ich muss sagen, ich habe mir heute Morgen die Berichte oder das, was man Bericht bezeichnen könnte, die paar Infos, die es halt schon gibt, angeguckt und also ich hatte ganz gemischte Gefühle und in mir, ich sah dann auch die Videos dazu. Und in mir stieg so eine Blase hoch, ja, wo die ich ganz krass versuchte, wieder runterzudrücken. Aber diese Blase, sie wollte einfach hoch und dann poppte sie in meinem Kopf und aus meinem Mund rauskam, das war doch inszeniert. Ganz, ne, ja. So. Und da dachte ich so, ups, was habe ich da gedacht und gesagt? Aber ich konnte mir nicht anders helfen und dann wollte ich mich schon wieder heimlich im Badezimmer mit unserer Duschbürste geißeln gehen, genau. Hab dann aber auf verschiedenen Services bei X und bei LinkedIn und so mal geguckt und erleichtert festgestellt, oh, ich bin offensichtlich nicht die Einzige, die irgendwie ein ganz komisches Gefühl dabei hatte, sich das anzugucken. Jetzt mal ganz abgesehen von der Tragik. Da sind ja zwei Menschen gestorben. Ein Mitarbeiter von Trump ja. und der Attentäter selber wurden erschossen. Es wurden andere verletzt und Trump wurde halt auch verletzt. Aber das, was, glaube ich, in mir diese Blase hat hochsteigen lassen und dieses auch aussprechen lassen, ist das Gebaren von Donald Trump, der offensichtlich einen Streifschuss am Ohr erlitten hat, zu Boden geht, beziehungsweise von seinen Secret Service Agenten zu Boden gebracht wird. Die haben ja so ein Protokoll, was sie dann einhalten müssen. Dann aber wieder auf die Beine kommt und entgegen quasi seiner Secret Service Agenten, die versuchen, ihn zu schützen und den Kopf runterzuhalten und ihn irgendwie von der Bühne zu manövrieren, bricht er quasi so raus und streckt so die Faust nach oben und schreit Fight, Fight, Fight. Und bevor er dann in seine Karre gehievt wird endlich, nochmal die Faust nach oben. Und ich dachte, okay, krass. Also höchstwahrscheinlich ist es nicht inszeniert, aber was für eine krasse narzisstische Persönlichkeitsstörung musst du haben? Und wie von dir selbst eingenommen, um noch in so einer Situation auf deine Selbstinszenierung zu achten.
Ja, oder, also nicht oder, sondern und. Ich glaube, er weiß einfach wahnsinnig gut, was Amerikaner wahnsinnig geil
finden. Die Bilder, die entstanden sind, Steffi, also, das sind Jahrhundertbilder.
Wahnsinn. Eben, ich kann sagen, das kannst du ja direkt in irgendeine,
Times Magazine.
Keine Ahnung, gießen lassen. Ja, genau, ne? Weil das halt, und ich meine, ich glaube zu wissen, dass Amerikaner solche Dinge einfach auch sehr, sehr toll finden.
Ne? Natürlich, also, Helden.
Solche epischen Helden, genau, Heldenmomente. Ich glaube, er weiß halt einfach sehr genau, how to beat the system. Ne? Und das hat er halt einfach total drauf. Jetzt mal losgelöst davon, dass es natürlich schlimm ist, dass es da den Attentäter gab und dass da auch zwei Leute bei umgekommen sind, inklusive des Attentäters. Und er auch verletzt ist. Aber ich weiß genau, was du meinst. Man denkt sich so, das hat immer alles sowas, ist das Realität? Also ich kann das dann immer gar nicht fassen in der Sekunde. Das war genauso wie damals, als der Sturm auf das Kapitol, was übrigens irgendwie gefühlt schon viele vergessen haben, stattgefunden hat. Das hatte auch, finde ich, sowas, das findet das gerade wirklich statt.
Ja, vor allem wie die also da verkleidet waren, dieser Wikinger.
Und mit dieser Wikinger-Ausrüstung. Ich habe gedacht, was ist das hier für eine strange Netflix-Serie? Das glaubt einem niemand. Das ist hyper surreal. Das ist eigentlich fast schon Fiction.
Das ist wie House of Cards.
Ja, aber House of Cards ist ja ein Pups dagegen. Das hat doch der Regisseur, glaube ich, war es, oder der Autor von House of Cards hat auch gesagt, so, wir wissen bald nicht mehr, was wir schreiben sollen, weil alles wirkt halt so lasch und so. Ja, so läppsch gegen dem, was da wirklich abgeht. Das hätte ja wenn das vor 10 Jahren in einer Serie gekommen wäre, hätten alle gesagt, um Gottes Willen, wie unrealistisch möchte man an der Stelle sein. Ja, und heute ist es Realität. Und deswegen, also ich bin bei sowas, aber ich kriege dann immer Gänsehaut. Weil ich mir denke, wie kaputt, ne, musste sein, dass wenn er dann halb das Ohr weggeflogen ist, dann noch so, das ist ja wirklich so, man muss sich das so vorstellen, er hat sich so aus diesen gefühlt 80 Secret Service, also er war völlig ummantelt von Secret Service Mitarbeitern.
Die auch versucht haben, mit ihren Händen seinen Kopf runterzudrücken. Also er war in einem Knäuel, wie muss man sich vorstellen, wie beim Rugby.
Richtig, genau. Und alle haben sich auf ihn draufgestürzt, er möge dringendst unten bleiben, damit ihm nicht noch ein anderes Ohr wegfliegt, ja. So, und
oder
er
die
kommt
Murmel
dann wirklich
dazwischen.
Wie so eine, oder die Murmel dazwischen. Er hat sich, genau, auch noch eine relevante Info, er hat sich wirklich eine Millisekunde, bevor er getroffen wurde, hat er seinen Kopf nach rechts gedreht. Ja, hätte er das nicht getan, dann wäre die Murmel jetzt in der Tat nicht mehr die Murmel. So, und dann hat er sich aus diesem Pulk wirklich so, wie so Ariel, als die so auf diesem Felsen sich so streckt.
Jetzt Trump mit Ariel vergleichst, sorry.
Ja, aber wir haben doch alle dieses Bild im Kopf, wo sie sich so auf diesem Felsen so streckt und sinkt. Und so ungefähr sah das bei ihm auch aus. Und das war halt wirklich, es hatte so ein bisschen was zwischen, ich bin total betroffen von der Situation, Jesus, du machst mir heftig Angst.
Ja, ich fand's wirklich merkwürdig. Also er hat, glaube ich, auch noch mit denen irgendwie wild diskutiert. Und dann hat er sich da irgendwie befreit und seinen Arm und seine Faust da zum Kampfe, fight, 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 rausgestreckt. Und deswegen, und ich glaube, das hat einfach bei mir diesen Eindruck erzeugt, das ist nicht die Realität, das ist einstudiert. aber es ist höchstwahrscheinlich nicht einstudiert. Was mich allerdings so ein bisschen verwundert, worüber, aber ich habe gleichzeitig wieder Verständnis. Ich denke mir so, okay, ein Gebäude direkt gegenüber von dem Speaker-Podium, wo der Trump seine Rede hält. Da ist keiner auf dem Dach und irgendwie sagen dann Augenzeugen, den Secret Service Agenten und den Polizisten, ey, da klettert einer aufs Dach, by the way, und hat eine Knarre. Und es macht niemand was und dann wird er erst erschossen, bevor er den, nachdem er den Präsidenten erschießen möchte, also die Schüsse abgefeuert hat. Und ich meine, die Secret Service Agenten, die anderen, die waren auf der gegenüberliegenden Seite, auf einem anderen Dach. Das heißt, die müssen den gesehen haben. Und das ist mir ein absolutes Rätsel. Ja. Gleichzeitig, ich meine, der Trump hat irgendwie 3, 4, 5 Veranstaltungen an so einem Tag. Dass sie nicht überall die Gullideckel versiegeln.
Die haben auch Fachkräftemangel.
Die haben auch Fachkräftemangel, wie hier in Deutschland. Also mir ist das irgendwie klar, dass das natürlich alles nicht wie so eine Parade da alles abgesichert wird und so. Aber dennoch bin ich sehr verwundert.
Ja, zu Recht. Was ich aber übrigens auch spannend fand, es war ja so, das ist mittlerweile so, dass sich auch immer mehr Personen des öffentlichen Interesses, aka George Clooney in dem Fall, ja auch äußern zum Thema Joe Biden versus Donald Trump. Und George Clooney hat das jetzt in der letzten Woche getan. Und hat sich, hat ja eigentlich Joe Biden zum Rückzug aufgefordert aufgrund der Situation, so wie sie nun mal sich darstellt. Und eins muss man ja dem Team von Donald Trump wirklich lassen. Sie haben Marketing schon sehr gut verstanden. Weil was ist passiert? Sie haben dann gefühlt innerhalb von Minuten, so hat es sich ja zumindest angefühlt.
Es waren 3 Stunden, glaube ich.
Ja, genau, was ja immer noch wahnsinnig schnell ist. Also ich sage mal so, das kriegt jedes zweite Unternehmen hier nicht ob der Kette, ne? Nee. Haben sie teilweise auch geschnibbelt aus dem Clooney-Film Up in the Air, so ein Clip, der dann sich eben mit dieser Aussage beschäftigt und ja dann eigentlich Trump total zugutekommt. So, und da muss ich sagen, sie haben halt wirklich sehr gut verstanden, insbesondere wie Social Media funktioniert, weil natürlich ist es auf TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp und Co. komplett viral gegangen. Mhm. Ne? Und das ist so ja so eine ähnliche Diskussion, wie wir das schon mal bei der AfD hatten. Ne? Nein, wir sind nicht AfD-Wähler und Fans. Nein, wir sind auch nicht Donald Trump-Fans. Trotzdem muss man halt zugestehen, dass da jemand den Job echt gut kann.
Ja, ja, absolut. Also überall da, wo man den Eindruck hat, dass, sagen wir mal, Mainstream-Medien, wobei in den USA trifft das nicht zu. Also da gibt es ja noch doch sehr konservative Nachrichtenlandschaft, die Trump sehr pushen. Aber dennoch, sagen wir mal so, bei den etwas liberaleren, demokratischeren Wählern an der Ost- und Westküste wird er jetzt nicht so krass gefeatured, ist zumindest mein Eindruck. Und da ist es halt super wichtig, dass er über die sozialen Medien sich präsentiert. Und wenn er dann so ein Viral schießt, ja, indem er selber Content erstellt und quasi auf den Biden eingeht, dann ist das kann er damit eigentlich nur gewinnen. Aber apropos Gewinn, ich glaube, diese Wahl ist entschieden.
Ja, wenn sie jetzt nicht noch, das ist ja, glaube ich, so die Hoffnung von jedem Deutschen zumindest, wenn jetzt nicht noch Mrs. Obama hervorkommt.
Ja, wir haben ja auch immer so komische romantische Groschenromanwünsche.
Ja, es ist so. Dagegen ist wirklich Rosamunde Pilcher ein feuchter Dreck. Ich verstehe nicht, wirklich ehrlich gemeint, ich verstehe nicht, wie kommt man auf die Idee, ja, dass diese Frau, die hat jetzt gerade das Traumleben-These, ja, dass diese Frau sich diesen Shit gibt. Warum sollte sie? Sie hat auch ungefähr 5 Trilliarden Mal gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich glaube, es ist wirklich diese total romantische Hoffnung von vielen, insbesondere Deutschen, da kann ich es zumindest nur beurteilen, dass da jetzt ein Held kommt.
Ja, der alles so ein löst. Obama, so ein Kennedy, so, ne? Wir wollen ja, haben ja immer, also wieso nehmen wir nicht einfach David Hasselhoff? Ich meine, der hat die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht. Lass uns den nehmen.
Er kann
alles. Der kann Deutsch, der kann singen, der kann Politik.
Das stimmt. Und es wollte nicht auch mal, und die Welt ist einfach so verrückt, wollte nicht eigentlich auch mal der Mann von Kim Kardashian Präsident werden?
Der Mann? Du meinst den Ex-Mann Kanye West?
Den Ex-Mann, ich entschuldige mich. Der Ex-Mann, richtig.
Nee, aber der ist großer
Trump. Der hat auch mal diesbezüglich.
Großer Trump-Fan, aber der ist im Moment, glaube ich, mehr damit beschäftigt, seine Frau nicht einzukleiden, seine jetzige Ehefrau. Er hat ja dann nochmal geheiratet.
Stimmt, da war was.
Und der schleift ja seine Frau immer halbnackt durch die Gegend. Das ist aber ein anderes Thema, das führt jetzt zu weit.
Das ist ein anderes Thema. Könnten wir aber auch mal drüber sprechen. Naja, auf jeden Fall, da kommt eins zum anderen. Und ich kann nur dazu appellieren, sich das reinzuziehen, weil das wirklich sehr spannend ist. Auch jetzt mal abseits von jeglichem Voyeurismus ist es ein wirklich spannender Wahlkampf.
Sehr. Zwischen zwei alten Männern. Vielleicht.
Yay. So. Wir haben ja gerade eben schon die Journalisten-Bubble ein bisschen angesprochen, ne, thematisiert, wenn auch in einem anderen Land. Und ja, jetzt müssen alle Journalisten und Journalistinnen da draußen ganz stark sein, ja, weil es ist ja so, es sind schwierige Zeiten und auch nicht erst seit gestern, auch nicht erst seit vorgestern für die Medienhäuser oder Verlage, so. Und die haben ja mit ganz vielen Herausforderungen zu kämpfen in den letzten Jahren. Und jetzt ist es noch eine andere, nämlich jetzt kommt die große News, die eigentlich gar keine News ist. Video wird immer relevanter im Bereich Nachrichten. So, meinst du, wie ist der Umgang mit Journalisten an dem Punkt mit dem Thema?
Ja, das ist wirklich ein schwieriges Ding, ne? Also ich finde, es gibt kaum eine Branche, zumindest in Deutschland, die sich so schwer tut, dem digitalen Wandel anpackend gegenüberzutreten und sich einzugestehen, dass sie die Deutungs- und Meinungshoheit gesellschaftlich, politisch, kulturell einfach verloren haben. So, und man muss auch dazu sagen, Journalist und Journalistin, das ist ja, glaube ich, kein geschützter Begriff, richtig?
Richtig.
Ja, das ist ja für viele auch ganz schwer zu ertragen. Und deswegen, ja, viele der großen Medienhäuser, der klassischen Medienhäuser, die kriegen es einfach nicht hin. Also die haben dann irgendwie, machen ihr Ding weiter und fahren dazu parallel eine sogenannte Digitalstrategie. Die haben aber nicht kapiert, dass sie eigentlich eine Strategie brauchen. Also eine einzige Strategie und dass wir nicht mehr im Industriezeitalter leben, sondern im digital vernetzten Zeitalter. Und dann kommen halt so rechts und links, jetzt nicht politische Richtungen, sondern einfach rechts und links und drumherum, um diesen großen klassischen Balk an News-Outlets, Verlage und Nachrichtenhäuser, Medienhäuser, andere alternative Formate auf dem Markt. Beispiele ist sowas wie Pioneer, also das Morning Briefing mit Gabor Steingart war ja so der Vorläufer. Darum herum hat sich eine komplette Redaktion entwickelt. Dann haben wir Table Media, wir haben Politico, die alle mit ihren Morning Briefings und ihren verschiedenen Formaten über Social und so weiter und auch Video teilweise dahingehend angreifen und sehr erfolgreich sind, insbesondere im Bereich Podcast. Aber meistens ist das alles hinter einer Bezahlschranke. Bis auf die Podcasts, sodass sie auch da vielleicht eine Lösung gefunden haben. Und das ist ja das Problem, was die klassischen Medienhäuser haben, dass sie kein Bezahlmodell finden, ne? Also keine Finanzierungsmöglichkeit für das, was sie tun. Das haben halt diese anderen, alternativeren News-Outlets irgendwie für sich gefunden, dass sie einfach sagen, wir machen exklusiven Content, der kostet Geld und der ist dann eher für ein spitzeres Publikum.
Ja, total. Also ich durfte jetzt ja auch in den letzten paar Jahren insbesondere so ein paar Verlage beraten und ich verstehe durchaus auch die Komplexität des Problems, sagen wir es mal so, weil auf der einen Seite möchtest du journalistisch wertvolle News liefern oder Artikel liefern.
Ja,
und
auch sauber arbeiten, ne? Also du willst ja prüfen,
sauber arbeiten. Ja. Richtig, genau, so wie man das ursprünglich mal gemacht hat. Das wiederum wird ja aber, muss man sagen, nur bedingt wertgeschätzt, in dem Sinne, als dass einfach an vielen Stellen lieber, und da nehme ich mich auch gar nicht raus, halt schnelle Headlines, schnelle News, clickbaity Headlines geklickt werden. So, und das ist halt nahezu ein Widerspruch, ne, weil wenn du halt sehr aufwendige Artikel machst, dann hat das jetzt in der Regel nicht eine Headline à la Bild oder Axel.
Und vielleicht nur so für zum Kontext, ne? Also du brauchst halt viel Traffic auf deiner Seite, auf deiner Website, auf deinem Blog, auf deinem was auch immer du hast oder in deiner App, weil du da ja in der Regel Werbeplatzierung hast und davon leben ja ganz viele Medienhäuser. Also die finanzieren sich
die meisten
über die Werbung, die bei ihnen eingekauft wird auf der Seite. Das heißt, du möchtest möglichst viele Leute auf deine Seite kriegen, damit möglichst häufig diese Werbung gesehen wird. Und dafür nimmst du in Kauf, dass du irgendwelche Schrott-Headlines reinsetzt und vielleicht auch so einen mega kurzen, schlecht recherchierten Artikel. Aber Hauptsache, die Leute sind auf der Seite und die Krux oder des Pudels Kern liegt ja wirklich komplett im Erlösmodell von News.
Richtig.
Ja.
Richtig, total. Ja, und bislang war ja immer so ein bisschen die Strategie vieler Medienhäuser, wir konzentrieren uns auf die Page-Schranke, ne? Ja. Weil das wird die Zukunft sein und da machen wir so ganz, ganz, ganz bisschen Social Media und wenn wir ein bisschen fortschrittlich sein wollen, dann haben wir noch einen Podcast. So, ich glaube, das ist ein sehr realistisches Bild von vielen Medienhäusern aktuell oder vielen Verlagen. Und ich glaube, oder die Komplexität des Problems ist ja, sie müssten halt eigentlich an ganz vielen Stellen ganz viele Leute einstellen, damit das Ding einigermaßen, damit der Rubel läuft. So, aber dafür haben sie ja gar kein Geld, weil das Schiff ist schon am Sinken. Ja, man muss sich das so vorstellen, werden ja an vielen Stellen schon relativ viele Stellen auch gestrichen. Das heißt, man versucht ja eher den Apparat deutlich effizienter zu machen und auch effektiver und mit weniger Personal. Auf der anderen Seite ist man aber als Journalist, das muss man auch so ehrlich sagen, jetzt keine Garde, die sich offen zeigt gegenüber so etwas wie KI. Ja, also wenn man dann sagt, okay, sowas wie Agenturmeldungen, brauchst du da jetzt wirklich jemanden da sitzen oder können wir das nicht auch über Künstliche Intelligenz lesen? Da wirst du da, also da laufen dir Leute mit Fackeln hinterher, ne, in jedem Verlagshaus, wenn du das sagst. Und zwar nicht positiv. Und deswegen, also ich glaube, die sind halt, die stehen sich manchmal auch selbst im Weg, möchte ich damit sagen. Zuzüglich zu dem, dass auch die generelle gesellschaftliche Entwicklung hin zu mehr Clickbait-Artikeln, hin zu mehr Social Media, dem Ganzen aus ihrer Perspektive nicht zuträglich ist. So, und jetzt geht's ja in dieser einen Statistik insbesondere um das Thema Video. Und da muss ich sagen, es gibt ja durchaus auch Medienhäuser, die es im Ansatz verstanden haben. Ja, also mal ein Beispiel, losgelöst davon, was man jetzt von diesem Medienhaus hält. Axel Springer ist in Sachen Video wirklich nicht so schlecht unterwegs. Was möchte ich damit sagen? Die haben nicht so ein qualitativ minderwertiges Video irgendwo in den letzten 10% des Artikels, was sich eh kein Junge anguckt, sondern die gehen da wirklich mit einer Videostrategie raus. Die hatten ja auch dieses Format, das war, glaube ich, jetzt nicht sonderlich erfolgreich, aber das ist nun mal so, wenn man viel ausprobiert, nicht immer ist alles erfolgreich. Bild live, dann haben die ja auch gerade bei YouTube Shorts oder YouTube eine riesige Rubrik, ne? Das heißt, wenn man jetzt sehr YouTube-affin ist, kommt man da wirklich recht schnell und gut an News ran, an Interviews, die man in Videoform konsumieren kann. So, und da muss man halt auch sagen, da haben viele Verlage und Medienhäusern halt das letzte Jahrzehnt auch einfach heftig geratzt.
Das stimmt. Ja, weil es aber auch ihre Prozesse nicht zugelassen haben. Also wie richtig. Aufbau- und Ablauforganisation einer klassischen Redaktion oder eines klassischen Verlagshauses lässt es einfach nicht zu, dass du in quasi Echtzeit Bewegtbild-Content produzierst, weil du Prozesse etabliert hast, über Jahrzehnte, muss man dazu sagen, die so viele Iterations- und Korrekturschleifen beinhalten und wo ja auch jeder bedient werden möchte. Du musst ja auch mal, jetzt, ich sag mal jetzt ganz Böses, ne, aber das Ego von Redakteuren ist wahnsinnig groß. Und die finden das total kacke, wenn du es ihnen absprichst. Wenn du ihnen ihre Fähigkeiten absprichst, zum einen vielleicht zur sauberen Recherche oder überhaupt zu schreiben oder eben Journalist an und für sich zu sein oder Journalistin. Da kriegen die alle hektische Pusteln und werden ganz fies. So, und das ist halt so eine, finde ich, ungute Mischung. Wenn du ein strukturelles und ein Kompetenzdefizit hast, gepaart mit einem riesengroßen Ego und eines gesamten Berufsstandes, dann kann das ja nur in die Hose gehen, aber mit Ansage in die Hose. Und da ist dann auch, finde ich, wenig verwunderlich, wenn dann gar nicht mal die Medienhäuser mehr selber hingehen, sondern zum Beispiel Parteien selbst, über die ja immer berichtet wurde. Ja, also Medienhäuser, Verlagshäuser, Zeitungen hatten ja immer die Deutungs- und Meinungshoheit über das politische Geschehen in Deutschland und haben dann ihren Senf dazu gegeben. Ja, und jetzt denken sich halt ganz viele Parteien, inklusive, müssen wir jetzt einfach mal wieder sagen, der AfD, fuck it, machen wir selber, weil wir auf eure Filtermechanismen und eure Gatekeeping-Funktion ja gar keinen Bock mehr haben, denn ihr habt sie nicht mehr. Die haben wir euch jetzt einfach mal abgesprochen. Dank sozialer Medien sind wir jetzt unser eigenes Medienunternehmen. Und das ist ja das riesengroße, diese riesengroße Herausforderung, vor denen der Journalismus an sich auch steht und wo er vielleicht nicht nur innovativ neu gedacht, sondern disruptiv neu gedacht werden muss. Also Transformation ist, glaube ich, in dieser Branche vollkommen vergebene Liebesmüh. Völlig. Vielleicht müssen die einmal alle richtig auf die Fresse fallen.
Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es, weil ich habe mir ja auch den Mund fusselig gelabert in dieser Branche und ich lasse es jetzt auch ehrlich gesagt, weil es bringt nichts mehr. Man kann innerhalb von einer Sekunde feststellen, ob die Personen in diesem Verlagshaus irgendwie Bock haben, sich zu verändern und die Wahrscheinlichkeit ist wirklich äußerst gering. Und ich glaube, diese Branche täte der Branche gut, wenn sie sich fragen würden, ist es, also die hätten ja gerne, dass alle Menschen sich hinsetzen mit einer Printzeitung und dann für eine Stunde lang die Artikel lesen. So, und das ist ihre Wunschvorstellung, das ist aber nun mal nicht die Realität. Und die Realität wird man nicht ändern. Man wird nicht ändern, dass halt nun mal immer mehr Menschen, und da nehme ich mich, wie gesagt, überhaupt nicht aus, nun mal News auf eine andere Art und Weise konsumieren, nämlich innerhalb von 10 Sekunden über ein Reel bei Instagram. Ja, so. Und das kann man halt jetzt scheiße finden und man kann sagen, das darf aber nicht, aber das ist so. Und anstelle sich damit zu beschäftigen, also hilft es halt wirklich wenig, ständig über eben diese Person herzuziehen und auch mit so einer gewissen, und das, ich habe ja selbst mal Journalismus studiert, deswegen ich lege mich da ja in gewisser Weise in meiner eigenen Garde an. Das ist auch so eine, die haben so eine Hybris. Na, da schwingt sehr viel teilweise auch Arroganz mit. Hey, ganz ehrlich.
Du musst ja nur mal ein bisschen im politischen Berlin unterwegs sein. Diese ganzen Feten und Partys der Landesvertretung, die ja immer im Sommer stattfinden, da triffst du immer drei Gattungen von Leuten. Politiker, PolitikerInnen, JournalistInnen und KünstlerInnen. Damit KünstlerInnen meine ich SchauspielerInnen und MusikerInnen und alle innen. Und das ist einfach so eine Mischung von Leuten, die auf der einen Seite so ganz speziell kompetent sind, also was gelernt haben und denen ich auch ihre Kompetenz gar nicht absprechen möchte, aber die teilweise so überlagert wird von einem riesengroßen Ego- und Geltungsbedürfnis, dass die Kompetenz schon wieder so abkackt nach hinten. Also die fällt dann irgendwie so über den Tisch. Und das finde ich dann halt tragisch, wenn das Ego eines gesamten Berufsstandes so groß ist, dass es verhindert, weiterhin erfolgreich zu sein. Das zieht das alles gesamt runter, glaube ich.
Und diese Partys, von denen du gerade sprichst, das sind übrigens genau solche Bubbles, wie sie gerade auch auf Social Media stattfinden. Ja. Wenn diese Personen sich treffen, das ist ja die reinste Bubble. Das ist ja ein ausschließlich sich gegenseitig bestätigen in den eigenen Ansichten. Ja. Und genau das findet halt nur im Digitalen und in einer vielleicht anderen Quantität bei Social statt. Das vielleicht nur nochmal so als kleiner Wink.
Ja, Social ist auch im Übrigen nicht das digitale Leben und das andere ist das echte Leben. Das ist beides das echte Leben.
Richtig.
Die Leute verhalten sich auch nicht anders, sondern die tun genau das Gleiche, was sie auch sonst machen. Ne? Nur halt eben für alle sichtbar und das skaliert dann. Und aber es ist genau das Gleiche. Bist du auf irgendeiner Fete ein Angeber, bist du Social auch ein Angeber. Das ändert sich nicht.
Richtig. So. Jetzt haben wir einmal die Medienhäuser ein bisschen durch den Dreck gezogen. Kommen wir zu einer Schlagzeile.
Meinst du, die werden uns noch buchen?
Ich hoffe doch.
Doch, ja, ja.
Also sagen wir es mal so. Würde ich jetzt in einem Medienhaus arbeiten und uns holen ja häufig die Geschäftsführer eher rein, dann würde ich mir genauso nervige Alten wie uns reinholen, weil die halt hardcore unbequem sind. Das ist ja dann eher so, dass es unserem Wohlsinn schadet, als deren Wohlsinn, ja. Ich würde mir so richtig unbequeme Alte da reinholen.
Ja, doch, das fände ich gut. Aber ich würde auch vor allem so unbequeme Frauen reinholen, die so richtig penetrant sein können. Und dann immer wieder so nachfragen. Hast du schon? Und wie sieht's aus?
Oh, das ist wirklich das. Ich habe das jetzt schon so oft gemacht und es ist einfach so eine scheiß undankbare Aufgabe, weil es gibt am allerschlimmsten, kleine Anekdote, sind gar nicht so die Geschäftsführer und sind auch nicht die operativ arbeitenden Personen, sondern das ist immer das mittlere Management. Die haben über die letzten Jahrzehnte sich in dieses mittlere Management hochgearbeitet.
Oder hochgekämpft
Hochgekämpft. Und alleine schon in ein Unternehmen zu kommen und die ein oder andere Nachfrage zu stellen, fühlt sich an, als würde man mit einer Heckenschere an dem Stuhlbein sägen, ja? So, und das lässt man dann den Berater auch ganz gerne mal spüren.
Also kritische Nachfragen werden gleichgestellt mit einem Infragestellen der kompletten Kompetenz und Existenzberechtigung desjenigen im Unternehmen.
Richtig. Eigentlich ist das so, als würde man sagen, du pass mal auf, ich stelle dir die Frage, aber eigentlich habe ich deinem Vorgesetzten vorgestern schon gesagt, er möge dich bitte entlassen.
Ja, genau. Ja. Ja, aber da kann ich, guck mal, ich verstehe dann auch, warum Berater und Beraterinnen deswegen so gehasst werden. Weißt du, die kommen von außen in so eine Unternehmung.
Ich auch, aber es bringt ja nichts.
Wo
sich
alle so bequem gemacht haben und wo man auch so seine Rituale hat, wo man übereinander ablästert, aber sich auch so hochkämpft, Allianzen schmiedet, sich gegenseitig runterzieht, hochgepusht, so. Das ist ja auch total kompliziert. Mir ist das ja viel zu anstrengend. Das ist ja auch der Grund, warum wir beide nicht mehr in einer Unternehmung arbeiten. Weil wir sagen, Punkt eins, wir hassen Menschen. Wir hassen sie zwar nicht, aber schon. Und zweitens, das ist mir alles viel zu kompliziert. Was wiederum ja, zu Grund Empfindlichkeit, dass wir Menschen dann hassen.
Richtig.
So. Richtig, wir gehen lieber von außen rein, sagen, was die alles kacke machen und dann sagen wir, wie man es besser machen kann und wie sich alle wieder gut fühlen können. Und dann gehen wir. So.
Richtig. Und im besten Fall nimmt man das halt an und zieht auch was draus und ansonsten verliert man halt einfach nur Geld.
Aber im Übrigen, also, nee, ich muss schon sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gehe in ganz viele Unternehmen rein, die mich total faszinieren, wo ich immer wieder was lerne, ne, um das jetzt einfach mal auch klar zu sein, natürlich sind nicht alle kacke, aber es gibt einfach so Punkte, wo man sagt, also wir werden ja nicht umsonst geholt, sondern an irgendeinem Punkt muss es ja irgendwie nicht laufen, dann muss es ja irgendwie ein Problem geben, sonst wären wir ja nicht da. Und sich auf der einen Seite natürlich damit zu beschäftigen und klar, man das ist menschelt einander ja auch und man möchte die Menschen begleiten und ihm nicht den Eindruck vermitteln, alles, was du bisher gemacht hast, ist falsch und blöd und du bist blöd und eigentlich musst du gehen. Das will man ja eben genau nicht, sondern man will ja die Menschen motivieren zu sagen, hey, lass uns das gemeinsam angucken und schauen, was man besser machen kann und wie du davon noch profitieren kannst. Das ist ja eigentlich unser Ansinn. Aber mal abgesehen von diesem Beratergedöns, was wir da so machen, finde ich, dass man vor allem, wenn man in ganz vielen verschiedenen Branchen unterwegs ist, ganz viel lernen kann. Also ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren in der Fertigung von einem Industrieunternehmen stand, relativ zwar klein, aber dennoch irgendwie Weltmarktführer. Und die haben Produkte aus Titanstahl hergestellt und das mit Robotern ganz viel gemacht. Und ich stand in der Produktion wie so ein kleines Kind, das zum ersten Mal Sendung mit der Maus guckt und da gezeigt wird, wie Dickmanns hergestellt werden. Mit offenem Mund und ich fand es total toll. Und ich glaube, ich habe meinen Ehemann noch 3 Wochen danach genervt, wie toll ich das fand. Also dieser Wissenstransfer, den finde ich immer sehr spannend, auch als Beraterin.
Ja, aber das zeigt ja nur, also indem ich das halt alles erzähle, das zeigt ja, wie sehr ich mir wünsche, dass es klappt.
Genau.
Ne? Also man wäre mir das egal, würde ich mich daran ja gar nicht so aufreiben, sondern es ist halt wirklich, dass ich mir halt wirklich über alle Maßen wünschen würde, dass man einfach gemeinsam an einem Strang zieht, im Sinne des Unternehmens und im Sinne auch der Mitarbeiter, auch wenn sie das vielleicht kurzfristig noch nicht so sehen. Und ich finde es halt einfach wahnsinnig schade, dass dem nicht so ist. Also ich würde am liebsten die halt einmal nehmen und sagen, ey, Junge, ich will die gar nichts. Ja, ich habe mit dir auch eigentlich gar nichts am Hut, ehrlich gesagt. Ja. Ich will halt einfach nur, dass das Unternehmen, wenn ich gehe, besser ist, als ich gekommen bin.
So. Genau, ich will, dass die das alleine können. Und das ist auch der Grund, warum ich hingehe. Genau, warum ich immer hingehe und mit denen bis zum Erbrechen Prozesse übe. Immer wieder das Gleiche, bis sie es verstanden haben, weil eine Unternehmung läuft nun mal nur, wenn die Prozesse auch funktionieren. Und wenn du nur einen Prozess auf dem Blatt Papier hast, aber nie geübt hast und das auch in deinen Alltag nicht reinkriegst, du brauchst ja, glaube ich, irgendwie 21 Tage, damit etwas zur Gewohnheit wird.
Ja,
und ich hätte eher gerne immer diese 21 Tage, um mit denen zu üben und auch gemeinsam festzustellen, liebe Beraterin, an dieser Stelle hast du leider dir Quatsch überlegt, weil so funktioniert das hier nicht. Ne? So funktioniert das im Ablauf leider gar nicht, da stolperst und so. Und das dann irgendwie verbessern zu können. Aber meistens hast du diese Zeit halt einfach nicht. Und das ist total schade.
Die Zeit nicht und, so ehrlich muss man auch sein, die Offenheit nicht.
Ja,
ne? Also,
stimmt.
Weil beides ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt diesen Prozess einmal durchspielen zu können.
Ja.
Und das ist halt schon persönlich schade, weil man geht da irgendwie übrigens auch mit Herzblut rein. Ne? Ja. Also vielleicht manch einer nicht, würde man sagen, bei uns definitiv. Und wir wünschen uns wirklich sehr sehnlichst, ansonsten nehmen wir übrigens diese Jobs auch eh nicht an, dass danach irgendwas richtig Geiles da steht. Ja, und da geht uns nicht um einen Artikel in der Werben und Verkaufen, sondern dass das Unternehmen danach wirklich einigermaßen zukunftsfähig dasteht. So, und das hat aber halt auch ein paar Voraussetzungen und ich persönlich mache es mittlerweile so, wenn ich merke, das wird halt nicht so angenommen aus unterschiedlichen Gründen, ich gehe dann. Weil es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich das Gefühl habe, ich racker hier weiter mir einen ab und die Leute denken sich alle, boah, die Alte geht uns heftig auf den Keks und die werden das eh nicht umsetzen. Das halte ich nicht aus.
Also da, ja, vor allem, da bringt es dir auch nichts, wenn du mit dem Geschäftsführer gut klarkommst, nee, oder mit den Leuten im Operativen. Also wenn dir die Leute dazwischen halt irgendwie die ganze Zeit nur Stöcke zwischen die Beine schmeißen, da, mit denen haben wir dann ja im Grunde genommen das Problem. Also nicht wirklich ein Problem, aber das ist der Dreh- und Angelpunkt. Schön, wenn du dich mit dem Geschäftsführer gut verstehst als Berater oder Beraterin, das nützt dir aber gar nichts.
Nee. Richtig. Ja.
So viel einmal.
So viel zur Eigenwerbung.
So viel zum Thema Beratertum. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, wo offensichtlich recht wenig beraten wurde, um mal eine Brücke zu schlagen. Und zwar hat die Vanessa bei. Das ist ja so eine Schlagermaus, ne? So, ist eine Schlagersängerin, die ist auch Influencerin. Mittlerweile wird die auch von Pure Lay gebucht. Was weiß ich nicht alles, was die noch so macht. Auf jeden Fall hauptsächlich Schlager singen.
Ja.
So, und jetzt ist ja dir da ein Illustra-Post aufgefallen. Ich werde den jetzt wirklich mal vorlesen, weil das muss man, ansonsten versteht man nicht, warum er lustig ist.
Ja.
Also da steht, ich bekomme, was ich will. Warum an Manifestieren etwas dran sein muss. Egal, ob bei meinem Mann, meiner Karriere als Sängerin oder meinem L'Oreal-Haarwerbespot. Alles hatte ich schon vorher, bevor ich es hatte, in meinem Kopf. Die Hochzeit hatte ich schon durchlebt, bevor er mich überhaupt ansatzweise toll fand. Die Grammy-Dankesrede, Klammer auf, im Nachhinein für den Echo, Klammer zu, hatte ich schon im Kinderzimmer mit meiner Haarbürste geübt. Und dass ich mit meinen dicken Pferdehaaren, Klammer auf, sorry, einfach die Gene, Klammer zu, Werbung machen möchte, habe ich mir schon als 5-Jährige vorgenommen. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube an das Gesetz der Anziehung. Ich glaube an positives Denken. Ich glaube daran, dass man nur seine Sicht auf die Dinge ändern muss, um alles auf den Kopf zu stellen, um positiv für sich nutzen zu können. Wie steht ihr zum Thema Manifestieren? So, und jetzt kommt der Clou. Darunter gibt es ein Bild von Vanessa Mai, die offensichtlich L'Oreal Testimonial ist für eine besondere Pflegerei von El Vital, nämlich für Hydra Hyaluronic.
So.
Und das ist offensichtlich jetzt nicht in dem privaten Bad geshootet, sondern es handelt sich hierbei um einen sehr professionell geshooteten Teil der El Vital-Kampagne zu einem bestimmten Produkt mit Vanessa Mai. Wie finden wir das?
Also man muss jetzt mal sagen, wir reden ja viel über LinkedIn, aber da halten wir uns halt auch echt auf, ne? Das ist auf LinkedIn gepostet. Punkt 1. Vanessa Mai, eine Schlagersängerin und Influencerin und Entertainerin, hat ein Profil auf LinkedIn. Kann sie haben? Okay. Sie postet da auch. Offensichtlich zum Thema Manifestieren. Zusammen mit einem Bild, das aus einer offiziellen Kampagne stammt, ohne das Ganze als Werbung zu kennzeichnen. Also mal abgesehen vom Inhalt des Posts, ja, Manifestieren, Gesetz der Anziehung. Ich glaube, ich habe darunter geschrieben, das ist ein ganz, ganz toller Titel für eine ganz, ganz tolle Greater Keynote mit Feuerwerk und Abseilen von der Decke. Also wer uns schon länger hört, weiß ja, was wir für eine Haltung zum Greater Festival haben und zu den Leuten, die da sprechen teilweise, nicht allen, aber vielen. Und ich bin mittlerweile der Meinung, das ist ein Fake-Profil. Das kann nicht sein, dass ein Medienprofi wie Vanessa Mai so eine Grütze auf LinkedIn schreibt, dann noch nicht mal das als Anzeige kennzeichnet und dann da auch noch irgendwie, ich weiß nicht, 3000 Follower oder so hat. Das ergibt alles keinen Sinn. Ergibt wirklich alles keinen Sinn. Was will die denn auf LinkedIn?
Ich glaube, dass das einfach dein Wunsch ist. Dass das ein Fake-Profil ist.
Das muss ein Fake-Profil sein.
Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, weil ich es leider schon sehr häufig gesehen habe. Ich glaube, das ist eine ganz wunderbare Kampagne von Corporate-Influencern oder von einer Corporate-Influencer-Agentur, ja, die sich gedacht hat, pass mal auf, L'Oreal, wir gehen mal ein bisschen anderen Weg. Wir gehen nicht, wir sind 180 Trilliarden Jahren über Instagram, sondern wir lassen die Vanessa jetzt einfach mal Hardcore-Business schnacken und nutzen doch da mal die 2000 Follower, die sie hat.
Das kann nicht sein. Guck dir doch mal das Profilbild an. Das ist auch so komisch verpixelt. Und in dem Profilslogan steht irgendwie was? Sängerin, Entertainerin, Personal Brand. Wer bezeichnet sich denn bitte selber als Personal Brand?
Sehr viele Menschen. Leider Gottes. Wirklich. Nee, also ich glaube halt wirklich, weil ich habe da noch eine andere These zu. Und zwar habe ich mir ja auch die ganzen Kommis da reingezogen, ne? So, und da hier wird durchaus den einen oder anderen, also erstmal finde ich es wahnsinnig witzig, dass dann wirklich Leute drunter schreiben, unterschreibe ich sofort genauso oder fühle ich so sehr. Ich habe mir vor 2 Jahren aufgeschrieben, wie ich mir mein Leben in Zukunft vorstelle. 2 Jahre später ist es genau so, obwohl ich es zwischendrin nie gelesen habe. Also das finde ich wirklich das Allerlustigste, dass das auch noch wirklich ankommt, dieser Mumpitz. Aber abseits dessen schreiben ja wirklich auch viele darunter so, also äußern sich ja sehr positiv. Und ich habe schon gedacht, genau, mein Favorite, ich liebe alles an dem Beitrag, you go girl. So, und meine These ist ja, dass diese Person wahrscheinlich die Besitzerin von der Corporate Influencer Agentur ist.
Also ich habe mir gedacht, wir machen uns da vielleicht mal einen Spaß drauf und wir suchen jetzt auf LinkedIn einfach so random Sänger, Schauspieler und gucken mal, wer sich da noch alles so tummelt.
Ja, finde ich eine gute Idee. Und dann machen wir eine Corporate Influencer Agentur auf und verkaufen das an alle möglichen Unternehmen. Ich finde das persönlich perfekt als Strategie und glaube da sehr dran. Und wir verlinken das ja mal, diesen Post. Ich kann wirklich nur daran appellieren, sich mal die Kommentare durchzulesen. Es ist so ein, Es ist so ein lustiges Potpourri aus Menschen, die so sagen, sag mal, wer hat dich denn angezündet? Das ist denn bei dir nicht richtig? Und Menschen, die sagen, ey, das geht mir ganz genauso. Ich habe mein Vision Mood Board seit 3 Jahren und alles davon wird Realität. Diese 2 Menschen gibt es.
Ja, ich weiß nicht, was das soll. Diese ganzen Influencer und Entertainenden, was die bei LinkedIn wollen. Also das Kamuschka bei LinkedIn ist, das verstehe ich ja so mehr oder weniger langsam.
Ja.
Hast du das eigentlich gesehen, was sie jetzt wieder geschrieben hat, worüber sie sich aufgeregt hat? Also sie hatte sich schwanger. Ja, das meine ich aber nicht. Nee, sie hat sich doch in der Vergangenheit darüber aufgeregt, dass ihre Bücher kein Spiegel-Bestseller
wurden. Ja, da haben wir doch schon drüber gesprochen.
Ja, richtig. Das hatten wir auch mal in der Folge, keinen Aufkleber gekriegt haben. Und dann haben wir ihr quasi im Podcast erklärt, warum das einfach generell gar nicht möglich war, dass sie irgendwie, mal abgesehen vom inhaltlichen Bestseller, wird beim Spiegel. Und jetzt hat sich darüber aufgeregt, dass ihr, wie heißt dieses Videoformat? Carmens Kamuschkas House of Terror?
Talk heißt das. The House of Kamuschka.
Sag mal, Haus, ja. Wäre so ein Influencer-Haus oder irgendwie sowas,
genau,
ne?
Genau, da sourcen die Creator-Mäuse für ihre Creator-Agentur. So sag ich es.
Ja, dass das keinen Sendeplatz gekriegt hat im linearen Fernsehen. Mhm. Und da denke ich mir immer nur so, Mann, echt jetzt? Also da wartet doch auch keiner drauf.
Nee, pass auf, es war ja wie folgt. Ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt.
Ja, mach kurz, aber ich will jetzt auch nicht wieder zu lange über sie
ja,
reden.
Ja, war schon interessant. Also es war ja so, dass ihr Mann Niklas, der ja auch so das Management mit irgendwie macht, hat sich ja mit diversen Fernsehsendern getroffen und gemeinsam evaluiert, wie könnte in einer Zusammenarbeit da aussehen. So, und dann hat man ja vorgeworfen, aber bislang findet das ja alles nur in den Instagram-Stories und Reels statt. Wir haben keine wirkliche Bestätigung dafür, dass das auch im linearen TV funktionieren kann. So, das lassen sich natürlich die 2 Businessmäuse nur einmal sagen und haben jetzt deswegen das Ganze ja auf YouTube gebracht, um ein Argument zu haben gegenüber den Fernsehsendern, zu sagen, pasopiup, funktioniert, können wir jetzt machen für 8 Milliarden Euro. Das ist ja die Story, deswegen lenken sie auch jetzt alle auf ihre YouTube-Videos, damit da schön die Zahlen stimmen und sie dann noch 3 andere Villen in Köln hinterher kaufen können.
Ich verstehe das nicht.
So ist es. Manchmal ist das alles ganz verrückt. Und ich zitiere jetzt hier mal einen Satz in dem Kommentarspalt noch von Vanessa May, weil es einfach zu witzig ist. Wie sagte einmal Mahatma Gandhi, setze deine Ziele groß genug und die Umstände werden sich nach deinen Zielen richten. Ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss von dieser Folge.
Wunderschön, danke für dieses Zitat.
Sehr gerne.
Ich komme auch noch mit einem Lirum Larum Löffelstiel. Erzählen können sie alle viel. So,
mach an dieser Stelle,
ne? Ja. Wären wir jetzt an dieser Stelle auch fertig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.
Tschüss. Tschüss.